In diesem Podcast reden wir über die Heimvolkshochschule. Die Heimvolkshochschule ist ein Teilbereich des Heinrich-Lübke-Hauses. Und das Besondere in diesem Jahr 2025 ist, dass wir unser 50-jähriges Bestehen der Heimvolkshochschule feiern. Und das wollen wir heute mit Anekdoten, mit Erklärungen, was machen wir da eigentlich in der Bildungsarbeit und mit den vielen bunten Menschen und Geschichten füllen, die wir im Laufe der Jahre hier erlebt haben.
Gönn dir Günne, der Podcast aus dem Heinrich-Lübke-Haus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gönn dir Günne. Heute wird es historisch, bildend und, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, ziemlich unterhaltsam. Denn wir sprechen über 50 Jahre Heimvolkshochschule im Heinrich-Lübke-Haus. 50 Jahre voller Begegnungen, Erlebnisse und wahrscheinlich auch dem ein oder anderen skurrilen Moment. Mit dabei Pia Uether als stellvertretende Leiterin der Heimvolkshochschule Heinrich-Lübke und Urgestein Karl-Heinz Döß. Er arbeitet schon so lange hier. Hat er vielleicht sogar das Fundament des Hauses mitgegossen? Schön, dass ihr da seid. Ich bin Holger Bernhard und wünsche viel Spaß beim Zuhören.
Ich heiße Pia Uether, bin stellvertretende Leiterin der Heimvolkshochschule und bin zuständig als Fachbereichsleiterin für die Fachbereiche Gesundheit und Entspannung und Frauenbildung.
Mein Name ist Karl-Heinz Döß. Ich bin seit 1992 hier und bin zuständig unter anderem für religiöse Seminare, politische Seminare. Aber wir machen auch viel rechts und links außerhalb der Bildungsarbeit.
Moin, Karl-Heinz.
Moin.
Moin, Pia.
Moin, Holger.
Was hat die Heimvolkshochschule mit dem berühmten schwedischen Möbelhaus gemeinsam?
Also, IKEA ist 1974 in Deutschland eingeführt worden. Und 1974 haben wir unser 50-jähriges. Also, haben wir unser Haus eröffnet. Wir haben also 50-jähriges, genauso wie IKEA. Und das Zweite ist, das ist dann für uns nochmal so eine wichtige Brücke, IKEA kommt aus Skandinavien und der Gedanke der Heimvolkshochschule kommt auch aus Skandinavien. Nur der geht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Und der Grundgedanke dieser Heimvolkshochschulbewegung ist, dass man Menschen die Möglichkeit geben wollte, ganz gezielt sich der Bildung zu widmen, ohne, wie man das bei Volkshochschulen kennt, immer wieder zu einem Gebäude hin, im Ort, wieder zurück, gleichzeitig darüber nachdenken, was koche ich heute Abend und wann hole ich die Kinder vom Kindergarten ab oder so, sondern hier soll man mal die Möglichkeit haben, Urlaub und Bildung miteinander zu kombinieren, um ganz frei für Themen zu sein.
Ich muss noch mal einhaken, Pia. 1974 wurde das Heinrich-Lübke-Haus gegründet. Das wurde ja letztes Jahr groß gefeiert. Und ein Jahr später, 1975, wurde die Heimvolkshochschule gegründet. Das ist doch so richtig. Und jetzt wird 50 Jahre gefeiert.
Genau, Holger, du hast das wunderbar wiedergegeben. Das liegt einfach daran, dass das Weiterbildungsgesetz 1975 in Kraft trat. Und kaum, dass das, ich glaube, das war um den April rum auch, war kein Aprilscherz, sondern gut gemeinte Politik, ist dann im Anschluss auch die Heimvolkshochschule eröffnet worden. Und deswegen haben wir letztes Jahr unser Bestehen vom Heinrich-Lübke-Haus und dieses Jahr das Bestehen der Heimvolkshochschule als 50-jähriges vor uns.
50 Jahre, das hört sich nach unzähligen Geschichten an. Wenn das Haus einen eigenen Bestseller schreiben würde, welche Anekdote hätte das Zeug zur Headline?
Also, das sind viele Geschichten, die einem einfallen. Vielleicht ist eigentlich das Interessante, vielleicht hätte es uns gar nicht gegeben. Denn 1973, 74 war hier für längere Zeit Baustopp. Und das hing damals mit der Ölkrise zusammen. Die hing zusammen mit dem Problem Israel und Palästina. Also Geschichten, die hören sich so an, als würden sie jetzt unmittelbar aus den Nachrichten. Aber das war schon vor 50 Jahren so. Und es hätte gut passieren können, dass unser Haus wegen der damals enorm gestiegenen Baukosten nicht hätte errichtet werden können. Aber es waren gute Engel da, die uns geholfen haben. Und darum gibt es uns heute. Und wir hoffen, dass, wenn mal wieder Schwierigkeiten da sind, wir auch wieder gute Engel finden, die helfen.
Gab es mal eine Situation, wo ihr dachtet, das glaubt uns doch keiner?
Ich denke als erstes bei dieser Frage an den großen Jahrtausendwechsel, Silvester, Freizeit 2000 und Es haben so viele Leute gesagt, Familien, wir möchten kommen, dass wir in die Bedrohung kamen, zu sagen, ihr könnt aber leider nicht mehr kommen. Und dann bekamen wir Briefe, herzergreifende Briefe von Jugendlichen, die sagten, aber ich habe doch meine ganze Kindheit hier Silvester gefeiert. Ich falle in ein unglaublich tiefes Loch. Was sollen wir denn tun? Und das hat uns bei all der Dramatik nochmal gezeigt, wie unglaublich wichtig das Haus ist. Wir sind ja nicht nur Bildungsreferenten in der Heimvolkshochschule, wir leiten auch Ferienfreizeiten. Was mir da einfällt, ist, dass in all den Jahren die Familien eine unglaubliche Bindung zum Haus haben, weil sie sich selber auch einbringen. Also sie konsumieren nicht nur, sondern sie bringen sich ein, vor allen Dingen in den Zeiten, dass die Freizeiten noch 3 Wochen waren. Da hat jeder das gemacht, angeboten, was er konnte. Das zeichnet uns aus.
Du hast gerade gesagt, wenn das Haus voll ist, wie viele Menschen passen denn hier rein?
Es ist unglaublich, aber wir wissen von einem großen Behindertenverband, dass die hier über 200 Leute untergebracht haben. Also wir sprechen von Vollbelegung, wenn wir 120, 130 Leute generieren. Wir haben in Ferienfreizeiten auch schon mal mehr. Da sind die Kinderbetreuer und Betreuerinnen so nett und gehen auch schon mal in ein Kinderzimmer zu zweit, aber also 200 ist wirklich unsere Maximalausdehnung.
Es gibt ja den Spruch, wer einmal da war, kommt immer wieder. Aber mal ehrlich, Karl-Heinz, gab es Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die so begeistert waren, dass sie einfach hier geblieben sind?
Indirekt schon. Wir haben sehr viele, vor allen Dingen junge Leute, die hier als Kinder ihre Ferien verbracht haben oder an Seminaren teilgenommen haben. Und die haben dann überlegt, als sie mit der Schule fertig waren, ich mache hier mal ein freiwilliges soziales Jahr oder früher dann auch, ich mache hier meinen Zivildienst oder jetzt auch, ich mache mal ein Bufti hier. Die sind dann auch schon eine längere Zeit dann hier auch gewesen, haben dann hier gewohnt. Das haben wir ja momentan auch. Wir hatten zum Beispiel jetzt in den Osterferien wieder Leute da, die waren als Kinder hier und sind jetzt selber Eltern und mit ihren Eltern, also die jetzigen Großeltern, sind die dann hier. Und man sagt ja manchmal, Verwandte sind wie Fische, nach 3 Tagen fangen sie an zu stinken. Wir haben das Glück mit unseren Gästen, dass sie nicht nach 3 Tagen anfangen zu stinken, muss man sagen.
Was ist denn ein Bufti?
Bundesfreiwilligendienst. Man kann ja sozialen Freiwilligendienst machen im ökologischen Bereich. Man kann das im sozialen Bereich machen. Und Bundesfreiwilligendienst, das kann man hier auch.
Aber die sind alle mit Vorsatz hier hingekommen. Hier hat sich auch niemand reingeschlichen und ist aus Versehen Mitarbeiter geworden.
Nee, aus Versehen wüsste ich jetzt niemanden. Meistens sind ja auch diejenigen, die hier tätig sind, sehr zielgerichtet tätig. Also da glaube ich nicht, dass da irgendwie Planlosigkeit eine Rolle spielt.
Wenn das Haus eine eigene Biografie hätte, welche skurrilen, dramatischen oder urkomischen Kapitel würden darin auf keinen Fall fehlen? Gab es zum Beispiel eine Nacht- und Nebelaktion, eine legendäre Diskussion oder einen Streik für besseren Kaffee?
Also 1974, als das Haus eröffnet wurde, das ist ja nach dem Heinrich Lübcke benannt, war seine Witwe, die Wilhelmine Lübcke, auch im Haus. Und sie war damals schon über 90 Jahre, eine edle alte Dame, und unsere frühere Mitarbeiterin, die lange Zeit hier auch wohl dann faktisch mit Hausleitung hatte, die Marianne Mante, die erzählte, dass die Frau Lübcke dann mit ihrer etwas piepsigen Stimme sagte, möge der Geist meines Mannes hier immer wehen. Und dann sagte sie, ist ihr ganz spontan entfleucht. Oh Gott, nein. Und er war so dankbar, dass die ältere Dame nicht mehr so gut hören konnte.
Sie hat auch gerne und viel gegessen. Stimmt das oder ist das auch nur ein Gerücht?
Die Frau Lübcke? Das weiß ich nicht. Also da, aber wir zählen nicht mit, wenn Leute sich die Schnitzel auf den Teller tun, machen wir nicht.
Hand aufs Herz. Welche Idee oder Veranstaltung war so abwegig, dass ihr euch gedacht habt, das wird doch nie was? Und dann wurde es der absolute Hit.
Da fällt mir natürlich mein eigenes Seminarbaby zu ein, die Günnesingers. Ich hatte 2010 den Auftrag, intergenerative Seminare anzubieten, das heißt für alt und jung. Und da ich selber eine große Liebe zur Musik habe, habe ich gedacht, vielleicht wäre das etwas. Und hatte das große Glück, einen wirklich genialen Musiker, den Wolfgang Bilger, als Referenten zu bekommen für das Wochenende. Und war ganz glücklich, dass sich ad hoc 12 oder 15 waren wir damals gemeldet haben, nicht ahnend, dass wir in diesem Jahr zum 13. Mal dieses Seminar und mittlerweile mit bis zu 60 Leuten durchführen können. Und das andere Seminar in der Frauenbildung war, dass ich irgendwann gedacht habe, ich bin selber gesegnet mit zwei Schwestern. Vielleicht wäre das ein Thema, meine Schwester und ich. Und hatte gedacht, kannst du ja mal probieren. Und wir haben, ich glaube, diese Seminarreihe 8 oder 10 Mal durchgeführt und sind sogar im WDR 4 als die Fachfrauen für das Thema Schwesternbeziehungen ins Radio gekommen.
Und umgekehrt gab es eine Idee, die total genial klang, aber grandios gescheitert ist?
Da kommt natürlich ein langes Schweigen. Ich wüsste nicht, was wir, das fand ich immer gut unter der Leitung von Martin Schwammborn und jetzt auch unter der Leitung von Martin Weimer, das Konzept gesagt haben, ist, wir probieren alles, was wir an Ideen haben. Und wenn es ein Flop wird, dann ist es halt so. Aber erstmal den Mut haben, auch Dinge zu kreieren. Und also wenn ich eins im Laufe der jetzt 28 Jahren, in denen ich hier arbeiten darf, gemerkt habe, ist, glaube nie die Menschen wirklich zu kennen und einzuschätzen. Manchmal denken wir, das läuft nicht und bang, dann läuft's doch. Und genau das ist auch der Motor für die nächsten Jahre, die wir hier noch vor uns haben.
Ich glaube, was das Gute ist, ist, dass sowohl der Martin Schwammann als auch der Martin Weimer einfach einen langen Atem uns auch zugestehen. Es gibt Seminare, das sind so Ideen und die müssen sich erstmal entwickeln. Die müssen sich dann auch bei den Gästen, bei den potenziellen Teilnehmern irgendwie dann auch einbürgern. Und es gibt so einige Seminare, zum Beispiel bei mir im religiösen Bereich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es bei den anderen auch jeweils ihre eigenen Seminare gibt, die sich entwickelt haben. Und dass man nicht sofort sagt, wenn es beim ersten, zweiten Mal nicht so erfolgreich ist, ja, das lohnt nicht, sondern dass man dem auch eine Chance gibt. Und wenn es dann beim vierten, fünften Mal nicht, dann kann man sagen, mach mal was anderes.
Lernen mit Seeblick, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein, aber wie habt ihr es geschafft, die Leute bei so einer Aussicht überhaupt zum Lernen zu bringen? Welche kreativen oder kuriosen Methoden wurden in den letzten 50 Jahren erfunden, um Wissen nachhaltig zu vermitteln?
Genau, der Seeblick ist es ja auch, was das Haus so lukrativ macht. Und da sind wir natürlich so schlau und bauen den See auch, wann immer es geht, in unsere Bildungsarbeit mit ein. Es ist der See, klar, es ist aber auch der Arnsberger Wald. Und jetzt gerade, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren sind die Anteile der Bildungsurlaubsveranstaltung eklatant gestiegen, vor allen Dingen auch im Bereich Gesundheitsbildung. Und da wären wir dumm, wenn wir die wunderbare Landschaft nicht hier mit einbauen würden, wenn es um das Thema Resilienz geht, dass wir die Übung eben auch draußen machen können. Gerade am Wasser ist der Erholungsfaktor für die Teilnehmenden wunderbar.
Verrätst du uns noch, wie der See heißt?
Der Möhnesee.
Ja, ich bin ja, wie gesagt, seit 33 Jahren hier und ich kann mich gut erinnern, dass von Beginn an wir in den sogenannten Natur- und Umweltkursen, so nannten wir die früher, heute heißt das mehr ökologische Kurse, Bildung für nachhaltige Entwicklung, wir immer gesagt haben, das findet vor Ort draußen statt. Das findet nicht im Haus statt, auch, aber das findet vor Ort draußen statt. Und das hat dann auch eine viel, viel nachhaltigere Wirkung, wenn man Zusammenhänge aus der Natur zum Beispiel vor Ort wahrnimmt. Oder wenn man bestimmte, ich mache ja zum Teil geschichtliche Themen, wenn man die vor Ort in den, zum Beispiel in Soos, in Nähern, vor Ort vom Phänomen ausgehend darstellen kann.
Ihr habt hier ja wahrscheinlich schon einige Generationen durchgeschleust. Von den Schlaghosenträgern der 70er bis zur Digital Native Generation von heute. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Kursen damals und heute? Oder bleibt am Ende doch alles gleich? Ein guter Kaffee? Hitzige Diskussion und mindestens eine Person, die beim Seminar, die etwas anstrengend ist.
Also wenn man alte Bilder sieht, dann fällt einfach auf, der Unterschied sind die Medien, mit denen man arbeitet. Wir haben früher noch mit diesen 16mm Filmen gearbeitet, wie im Kino. Oder es gab den klassischen Tageslichtschreiber. Das hat sich also doch sehr stark geändert. Und was sich auch stark geändert hat, ist, dass, das ist zumindest mein Eindruck, es viele Leute gibt, die gerne einen Austausch möchten. Also nicht Schülern zuhören. Früher hatte man noch häufiger dieses schulische Verständnis von Bildung. Und heute versucht man halt mehr, die die Gäste, die Teilnehmer zu beteiligen. Ich glaube, das hat sich schon verändert.
Worüber ich sehr dankbar bin, dass es sich verändert hat, ist das Rauchverhalten in Seminarräumen. Es soll tatsächlich so gewesen sein, bevor ich hier 96 angefangen habe, dass während des Kurses hier in den Kursräumen geraucht werden durfte. Ich habe keine Ahnung, wie das geklappt hat, aber da bin ich jedenfalls und nicht nur als Gesundheitsreferentin sehr dankbar für, dass dem nicht mehr so ist.
Das Heinrich-Lübke-Haus als Mikrokosmos. Welche besonderen Menschen, Gäste oder Dozenten haben euch nachhaltig beeindruckt? Gab es mal jemanden, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat? Sei es durch Weisheit, Charisma oder einen unfassbar schlechten Sinn für Zeitmanagement?
Also wenn man mich nach einem Referenten fragt, der mich am meisten beeindruckt hat, ist das der Professor Petrovic, der Pio. Und das Schöne ist, wenn die Leute ihn erlebt haben, entweder sie reagieren begeistert oder sie bei ihnen kommen leicht Aggressionen hoch. Aber so war der halt. Der hat gesagt, man muss die Leute schütteln und rütteln und dann bewegt sich auch was. Pio hat eine unglaubliche Gabe gehabt, nämlich Dinge zu verbinden, die sonst, mal Zusammenhänge aufzuzeigen, die sonst die Leute gar nicht so wahrgenommen haben. Und ich weiß, dass er vielen Menschen da auch schon auf einen guten Weg gebracht hat.
Was hat er denn referiert?
Der Pio hat unter anderem Erziehungsfragen behandelt, also Erziehen, wofür und wozu, mit jungen Familien. Der hat aber auch religiöse Fragen, philosophische Fragen, die Verbindung von Lebensalltag und Philosophie, das hat er alles behandelt. Und das waren hochinteressante Themen und sind es nach wie vor. Und darum machen wir heute auch immer noch Seminare in Erinnerung an ihn, obwohl er 2013 gestorben ist. So einen bleibenden Eindruck hat er hinterlassen.
Mir fallen sofort die Namen Marianne Mantel und Otto Mantel ein. Die ehemaligen Hausleiter und Hausleiterinnen, die, das war so das Tolle, eben nicht studiert haben. Wir anderen Bildungsreferenten sind ja alle Akademiker, Akademikerinnen. Und das hat mir nochmal gezeigt, das Wesentliche fürs Leben, das lernt man durchs Leben. Otto in seiner Art hat immer gesagt, die Phänomene dort begreifen, wo sie stattfinden und das thematisieren. Und das kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich das sage. Es hat mich unheimlich beeindruckt.
Mal ins Blaue gedacht. Wenn das Haus sprechen könnte, was würde es uns heute über die letzten 50 Jahre erzählen? Und was würde es für die Zukunft fordern? Ein Ruhetag pro Woche? Einen eigenen Instagram-Account? Oder mehr Kuchen?
Wenn ich das Haus wäre, würde ich sagen, als ich entstand, war ich nichts anderes als eine Betonwüste in einer steinigen Umgebung. Hier stand kein Baum, kein Strauch, hier war gar nichts. Und dann ist das mit Leben gefüllt worden. Das haben Otto und Marianne geleitet und das haben die eigentlich auch dann den Mitarbeitenden hier vermittelt. Und das ist auch immer Thema unserer Bildungsarbeit gewesen. Das Zweite wäre, hier sind so viele Menschen, unterschiedliche Menschen. Wir haben hier Kinder, die hier spielen. Wir haben alte Leute, wir haben behinderte Leute, die sich hier wohlfühlen. Und entscheidend ist wirklich, dass man solch ein Haus mit Leben füllt. Entscheidend sind die Menschen. Und darum glaube ich so, was eine ganz wichtige Botschaft so eines Hauses wäre, sich öffnen für Neues natürlich, aber den Menschen treu bleiben. Und der Sache treu bleiben. Denn das glaube ich schon. Wir haben ja jetzt Ostern gehabt und ohne die Kapelle, ohne so einen Geist wie zum Beispiel von Pater Willi, der hier ganz lange gewirkt hat, würden wir eine Substanz verlieren. Und das würden die Menschen merken. Dann wären wir austauschbar.
Da schließe ich jetzt noch kurz was Akademisches zu an. Für mich ist der Sozialphilosoph Martin Buber da ganz entscheidend. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Was das Haus ganz bestimmt nie wieder erleben möchte, ist diese Tatsache, dass wir 7 Monate die Haupttür schließen mussten. Also wenn es um die Zukunft des Hauses geht, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese Tür geöffnet lassen.
Bildet ihr eigentlich auch heimliche Talente aus? Gibt es Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die als stille Mäuschen kamen und als Bühnenstars oder Künstler gingen? Vielleicht jemand, der bei euch sein verborgenes Talent entdeckt hat und jetzt weltberühmt ist oder zumindest regelmäßig beim Dorffest auftritt?
Also mir fällt jetzt so auf Anhieb keiner ein. Aber was ich sehr interessant finde, ist, wir haben da sehr viele Leute hier, die bringen Talente mit. Und die fragen dann, ob sie nicht ihre Talente auch hier bei uns in die Bildungsarbeit einfließen lassen können. Und aus diesem Einfließen lassen von Talenten sind hier schon Seminare entstanden. Und die laufen nach wie vor. Ich denke jetzt an Michael Wintering, der wunderbar Musik macht, war Diplom-Kapellmeister. Wir machen jetzt einmal im Jahr ein Seminar zum Thema Musik ist Trumpf, musikalische Weihnachten, einfach die Menschen zum Singen bringt. Und da gibt es auch einige andere, die hier als Teilnehmer mal angefangen haben. Ich will ein Beispiel nennen. Das ist die Therese Schneiders. Die hat Rhetorik-Seminare gemacht bei uns. Die hatte hier erst Rhetorik gelernt, damals bei Pater Udo Nix, den kennt heute kaum noch jemand. Was sie geschafft hat, war, die hat Menschen das Rüstzeug gegeben, sich hinzustellen, auszuhalten, dass die Leute dich angucken und dann durch zum Beispiel die Fünfsatzmethode sein Wort zu machen. Und das, sagte sie, das ist Rhetorik. Sein Wort machen, damit man immer, wenn man rhetorisch was zur Sache sagen kann, sagen will, das auch hinbekommen.
Wir schaffen es jedes Jahr, circa 1400 Künstler und Künstlerinnen zu produzieren. Was ich damit meine ist, wir machen ja Bildung für den Alltag. Und deswegen ist es unser Ansatz, das Ziel der Bildungsarbeit, dass die Leute nach dem Seminarende nach Hause gehen und dort, wo sie arbeiten, dort, wo sie leben, auftreten können mit einer profunden Meinung, die sie vorher vielleicht schon hatten, aber sich nicht trauten zu sagen, jetzt hier dann aber festgestellt haben, das kann man. Und vielleicht gab es auch ganz bekannte Künstler. Wäre spannend, das durch diesen Podcast mal zu erfahren. Was wir auf jeden Fall hatten, waren auch berühmte Leute. Ich denke an Jürgen Vogel, der Schauspieler zum Beispiel, der hier war, oder Wolfgang Wilger, der Leiter des Rockorchester Ruhrgebiets. Also Bekanntheiten waren hier durchaus auch schon.
Zum Abschluss. Stellt euch vor, es ist das Jahr 2074. Wie sieht die Heimvolkshochschule dann aus? Gibt es noch echte Seminarräume oder läuft alles nur noch im digitalen Kosmos? Und vielleicht die wichtigste Frage, gibt es immer noch den gleichen Kaffee oder haben wir endlich die perfekte Mischung gefunden?
Also wenn ich da oben auf Wolke 7 sitze und Harfe spiele mit der Pia, mit dir und mit allen anderen, und dann gucken wir runter, dann gehe ich davon aus, dass wir noch ein Gebäude haben, aber natürlich verändert. Ich gehe auch nach wie vor davon aus, dass Leute kommen, die für die wirklich so wichtig ist, sich zu begegnen. Und das können Medien nicht ersetzen. Das wichtigste Medium in der Bildungsarbeit ist und bleibt der Mensch. Und darum gehe ich fest davon aus, dass wir dann nach wie vor hier Leute haben, die versuchen, natürlich in ihrer jeweiligen Zeit hinein, das, was uns wichtig ist, nämlich gerade diese Verkündigung des christlichen Glaubens, aber die Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, das in ihr hier und heute umzusetzen. Und beim Kaffee bin ich sehr optimistisch, dass der gut bleibt.
Auf gar keinen Fall werden wir hier je kalten Kaffee anbieten. Es soll heiß sein. Es soll eine heiße Diskussion weiterhin sein. Es sollen heiße Themen sein, die wir hier diskutieren. Gerne auch mal kontrovers. Ja, das ist mein Anspruch, wäre mein Wunsch für 2074.
Pia, Karl-Heinz, das war großartig. Vielen Dank für eure Einblicke, Geschichten und den kleinen Blick hinter die Kulissen dieses einzigartigen Hauses. Und an euch da draußen, falls ihr das Heinrich-Lübke-Haus und die Heimvolkshochschule noch nicht kennt, jetzt wäre doch der perfekte Zeitpunkt für einen Besuch oder die Teilnahme an einem der vielen Seminare. Bis zur nächsten Folge von Gönn dir Günne. Tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss und vielen Dank für das schöne Interview.
Tschüss und wie sagt man hier, Goat Gun.
Gönnen Sie sich mehr. Mehr Infos zum Heinrich-Lübke-Haus unter www.heinrich-lübke-haus.de.